Die Amazing Grace, das zählt wohl zu den bekanntesten geistlichen Liedern weltweit. Unsere Musiker mussten es gerade nur anspielen und schon fängt in uns innerlich doch bei einigen was an zu schwingen. Klar, das hängt mit der Melodieführung zusammen, das ist so. Aber ich glaube, es erschöpft sich nicht darin. Es ist auch gerade der Text dieses Liedes, der ihm schon seit Generationen, ich empfinde es so, als so eine Tiefe gegeben hat. In meiner Jugendzeit hatte ich die Herkunft dieses Liedes dem amerikanischen Gospel zugeordnet. Ich meine, das ist ja auch richtig. Nur, dass ursprünglich nicht der geschundene Sklave von der erstaunlichen Gnade Gottes singt, die einen armen Sünder wie ihn errettet hat, sondern der ehemalige Sklavenhändler. Ja, Sie haben richtig gehört. Ein ehemaliger Sklavenhändler dichtete dieses Lied Amazing Grace. John Newton, sein Name. Er war Kapitän eines Sklavenschiffes. Im Mai 1748 kam er in eine derart große Seenot, dass er einzig in der Hilfe Gottes einen Ausweg für sich sah. Und so betete er in diesem Sinne. Und seine Erfahrungen, sie wurden gerettet. Newton sah in diesem Ereignis ein Handeln Gottes an ihm, das ihm sein ganzes Leben in eine tiefgreifende Veränderung hineinführte. Aus dem Sklavenhändler wurde nach einiger Zeit ein Sklavenbefreier. Es wurde ein anglikanischer Priester aus ihm. Jemand also, der überwältigt von dieser Gnade Gottes ganz entschieden für die Abschaffung der Sklaverei eintrat. Und der Text? Ich war blind, aber jetzt sehe ich. Man könnte meinen, unser Predigttext heute wäre so etwas wie eine Vorlage für sein Lied damals gewesen. Aber hören Sie selbst.
Ich danke dem, der mir für meinen Auftrag Kraft gegeben hat, Jesus Christus, unserem Herrn, denn er hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst genommen. Ausgerechnet mich, der ich ihn früher verhöhnt und seine Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt hatte. Aber er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Geradezu überwältigend war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat. Und sie hat in mir einen Glauben und eine Liebe entstehen lassen, wie es sie nur durch Jesus Christus möglich ist. Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir, als dem größten aller Sünder, wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Dem König, der in alle Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott gebühren Ehre und Ruhm für immer und ewig. Amen.
Amen. So schreibt der Apostel Paulus an den jungen Timotheus in 1. Timotheus 1, Vers 12 und folgende. Als ich in der Vorbereitung auf die Predigt diesem Bibelwort Raum gegeben habe in meinem Denken, da stellte sich bei mir zuerst mal eine große Begeisterung ein. Eine Begeisterung, die ich gar nicht in Worten viel fassen konnte, sondern die einfach wortlos war. Welch eine Größe, welch eine Weitsicht hat doch dieser Gott. Sein Wesen, sein Charakter ist so ganz anders, als ich ihn häufig bei Menschen feststelle, vielleicht auch bei mir. Auf das Leben des Paulus bezogen, möchte ich diesen Gedanken einmal nachgehen. Gleichfalls möchte ich fragen, inwieweit die Aussage des Paulus oder eines Newton, ich war blind, aber nun sehe ich, auch zu unserer Aussage werden konnte oder wird. Mein erster Gedanke. Die eigene Geschichte im Lichte Gottes sehen. Die eigene Geschichte im Lichte Gottes sehen. Im Anspiel wurde die Geschichte des Paulus aufgezeigt. Wir würden heute sagen, er war so etwas wie ein religiös motivierter Kopfgeldjäger. Fanatisch davon bestimmt, alle Juden, die seiner Meinung nach bewusst gegen Gottes Willen redeten, mundtot zu machen. Und gerade damals kam diese Christusbewegung auf und sie war ihm ein Dorn im Auge. Wir haben es gehört. In seinem Handeln gegen diese Christen sah er sogar eine gute Tat und es ermunterte ihn. Bis ihm dann, so wie im Anspiel verdeutlicht, Christus, dieser Sohn Gottes, selbst begegnete. Und er stellte seine Vorstellung auf den Kopf. Aus jetziger Sicht, so sagt Paulus, habe ich Gott verhöhnt. Ich habe genau das getan, wofür ich andere richten wollte. Ja, dieser Paulus erlebte eine Umwandlung. Doch nicht eine Neuausrichtung von einem falschen zu einem richtigen Gott. Nicht eine Wandlung von einem Heiden zu einem gottesfürchtigen Person. Seine Umkehr war eine Bekehrung von einem falschen Gottesverständnis über den Willen Gottes also, hin zu einer wirklichen Erkenntnis über das, was Gott möchte und wie er ist. Ich nehme einmal an, wir wissen alle, was ein Gütesiegel ist. Also Waren, die ein so entsprechendes Zeichen haben, genießen unser Vertrauen. Na, sagen wir mal, im besten Falle genießen die unser Vertrauen. Aber ein Gütesiegel soll ja zumindest diese Botschaft vermitteln. Das kann man kaufen, das ist ein gutes Produkt. Und Hersteller, die ein solches Gütesiegel erlangen wollen, die müssen sich schon anstrengen. Die müssen Qualität liefern, das muss nachprüfbar sein. Und in der Denke des Paulus war er der Hersteller, der Gott gegenüber Qualität zu liefern hatte, um dann von Gott ein Gütesiegel zu bekommen. Er wollte Gott ganz im Sinne des damaligen Judentums durch gute Leistung beeindrucken. Darum hatte Paulus auch sein Leben nahezu perfekt geordnet. Das wird an anderer Stelle beschrieben. Ich lasse das mal aus. Doch als ihm Jesus Christus in einer Lichterscheinung vor Damaskus begegnete, da fiel dieses ganze Denkgebäude viel in sich zusammen. Er erkannte, so ist Gott nicht. In Jesus Christus ist deutlich geworden, dass Gott selbst diese nötige Leistung aufgebracht hat, um Menschen in die Versöhnung mit Gott, mit sich hineinzuführen. Und Paulus formuliert es im Kernvers unseres Predigttextes heute Morgen so: Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und wenn ich das so darstelle, ist dieser frühere Paulus, Saulus hieß er damals, vielleicht gar nicht mehr die Person, deren damalige Lebenseinstellung so weit von der eigenen entfernt ist. Gewiss, die Ausprägung heute wäre anders. Heute geht es nicht mehr um Opferungen, um Waschung, Reinheitsvorschriften. Das steht nicht im Vordergrund, nein. Heute müssten wir formulieren, weder durch Spenden noch durch Gottesdienstbesuch oder gutes Benehmen können wir uns in den Augen Gottes so ein Gütesiegel erwerben. Auch nicht dadurch, dass ich mich als religiöser Aufpasser verstehe und nach dem Handeln anderer Menschen gucke und das einordne und verurteile. Je perfekter und frömmer wir das ein oder andere versuchen einzuüben, umso weiter bewegen wir uns von Gottes Absicht in unserem Leben weg. Das war die Erkenntnis des Paulus. Und sie erforderte für ihn ein völlig neues Denken. Ein sich einlassen darauf, dass Jesus Christus selbst dieses Gütesiegel für unser Leben hat. Ein Gütesiegel, auf dem dann stehen könnte: Mein geliebtes Kind, für dich bin ich am Kreuz gestorben. Was dich von Gott trennte, deine Schuld, ist vergeben. Und dass er, Paulus, dies bei seiner Verbohrtheit so erleben und annehmen durfte, das lässt ihn nach Jahren, als er diesen Text an Timotheus schreibt, das lässt ihn nach Jahren immer noch staunen. Und so formuliert er es hier in Vers 14 unseres Predigtextes so: geradezu überwältigend war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat. Und sie hat in mir einen Glauben und eine Liebe entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus Christus möglich ist. Lassen Sie mich fragen, wie ist das mit der Bedeutung dieser Gnade Jesu in Ihrem Leben? Ist sie persönlich geworden? Und wenn ja, ringen Sie heute vielleicht auch manchmal noch nach Worten, um dieses Geschehen in Ihrem Leben zu beschreiben, wie auch immer Sie das erfahren haben? Bei Paulus scheint mir das so zu sein. Einer meiner verstorbenen geistlichen Leiter, er formulierte es in diesem Zusammenhang gerne so: da bin ich richtig futsch. Und er meinte damit ein Hin- und Wegsein, ein Überwältigtsein, ein schon mal in Tränen vor Freude ausbrechen können, wenn ihm wieder neu so vor Augen gestellt wurde, was Jesus Christus in seinem Leben bewirkt hat. Und genauso passiert es auch noch heute. Ich sehe diese Person noch vor mir, eine anerkannte Person, ja. Er saß im Gottesdienst und auf einmal fingen ihm die Tränen an zu laufen. Das waren Tränen der Ergriffenheit und der Freude, man sah das. Sie sagen das vielleicht jetzt, ach, das ist sentimental. Sie mögen das so einschätzen. Ich sage, es ist Liebe. Und wo Liebe auf Gegenliebe stößt, wo das Herz erfüllt wird damit, da fließt etwas über. Ein zweiter Gedanke. Den Platz ausfüllen, den Christus für mich vorbereitet hat. Bei größeren christlichen Jugendveranstaltungen ist es ja gerne so, dass auch Seminare angeboten werden. Und eines der, wenn ich so sagen darf, Standardseminare hat ungefähr dieses Thema: Gottes Plan für mein Leben. Und der Referent kann sich gewiss sein, er sitzt nicht alleine. Da kommen Leute, da strömen Leute zu, das wollen sie erfahren. Leute mit ganz unterschiedlichem Hintergrund und Denkweise. Die einen kommen in der Erwartung, den berühmten Zettel vom Himmel zu bekommen, der während dieses Seminars herunterfällt. Andere kommen, weil sie von dem Referenten erfahren wollen: sag mal, was ist das System? Was ist der Trick, den du mir beibringen kannst, damit ich Gottes Plan für mein Leben auch erkennen kann? Und die dritte Gruppe kommt, die ist einfach planlos und fragt sich: sag mal, gibt es überhaupt so etwas wie einen Plan für ein Leben? Sie alle eint aber ein Gedanke. Sie wollen den besten Weg für ihre Zukunft herausfinden. Und ich empfinde, sich darüber Gedanken zu machen, ist sehr wichtig. Manchmal ist es auch so, dass Christen sagen können: das ist mein Weg. Christus hat mir das gezeigt. Ich finde, schön ist das, wenn das eintritt. Und wenn, ich darf ergänzen, es nicht mit dem eigenen Willen verwechselt wird. Christus kann durch das Wirken seines Heiligen Geistes Einzelmenschen so etwas wie einen Plan für die kommenden Lebensabschnitte oder gar für das Leben aufzeigen. Durch persönliches Erleben darf ich sagen, ja, auch ich weiß um solches Reden Gottes, um eine Eröffnung einer Vorstellung. Und diese Vorstellung hat sich nun schon über viele, viele Jahre auch bestätigt und konkretisiert. Sehr häufig benutzt Gott aber eine andere Handlungsweise, um Christen einen Platz im Leben zu zeigen. Und Paulus weiß diesbezüglich aus seinem Leben zu berichten. In Vers 16 im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, schreibt er: doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir als dem größten aller Sünder wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein rühmendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Das ist hier geschehen. Christus baut die Lebensgeschichte des Paulus in seinen Plan für das weitere Leben ein. Zugegeben, keine Geschichte, auf die Paulus stolz sein konnte. Oder, was meinen Sie, wer ist schon stolz darauf, als Beispiel zu gelten darin, wie verkehrt man gehandelt hat? Ich nicht. Und nirgends wird auch so gesagt, dass Gott es extra vielleicht so eingefädelt hätte. Ich finde, Gott hat es nicht nötig, zunächst irgendwelche Schlechtigkeiten einer Person zu kreieren, um dann durch eine geschickte Veränderung einleiten, so im besonderen positiven Licht dazustehen. Das hat Gott einfach nicht nötig. Weder bei Paulus, noch bei ihrem oder meinem Leben. In der Beschreibung seines Weges verfolgt Paulus gegenüber dem jungen Timotheus eher eine andere Linie. Die lautet etwa so: Wenn Christus schon aus mir etwas machen konnte, der ich mich ihm gegenüber als einen völligen Versager aufgeblasen habe, dann gibt es für jeden Hoffnung. Wenn ihm schon meine Schuld nicht so groß war, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es irgendeine Schuld eines Menschen gibt, die Christus nicht überwinden könnte. Ich erinnere nochmal an den Liederdichter John Newton und sein Lied Amazing Grace. Der Sklavenhändler wurde zum Priester. Und es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass sowohl an den Händen des Paulus wie auch an denen von John Newton das Blut unschuldiger Menschen klebte. Was meinen Sie, wenn Christus solchen Menschen in seiner Liebe begegnet und sie Vergebung erfahren dürfen? Wenn Christus solchen Menschen einen leitenden Platz in der Christenschar einräumt, dann gibt es doch Hoffnung für ihr und für mein Leben, die begründet ist. Und die hier beschriebene Art, wie Christus Menschen in der Rückschau auf ihr eigenes Leben an einen Lebensplatz führt, den sie ausfüllen dürfen, die ist heute noch aktuell. Bis heute geht nämlich Christus diesen Weg, dass er uns in der Gestaltung unseres Lebens auch den Platz erfahren lässt, den er für uns hat. Wir brauchen nicht erst den Zettel vom Himmel, um im Sinne Gottes ein glückliches Leben führen zu können als Christen. Es genügt schon, im Heute auch meinen Platz zu sehen, an dem Gott mich haben will. Meinen Platz, um wirklich dankbar und glücklich leben zu können. Und das ist auch das Stichwort für meinen dritten und abschließenden Gedanken. Ich kann nur Danke sagen. Das ist so etwas wie der große Tenor, der sich durch diesen Predigttext zieht. Wobei dieses Wort Danke viel zu blass, zu flach ist. Als könnte man die Reaktion auf das, was Christus getan hat, in einem Wort zusammenfassen. Paulus jedenfalls kann das nicht. Er muss immer wieder neu den Gedanken einstreuen und ihn sogar auf eine Spitze bringen. Die beschreibt er abschließend so: Dem König, der in alle Ewigkeit regiert, dem Unvergänglichen, dem unsichtbaren, alleinigen Gott gebühren Ehre und Ruhm für immer und ewig. Amen. Und Amen heißt, ja, so ist das. Und hier formuliert Paulus so etwas wie die Summe seiner Lebensüberzeugung. Wieder ist ein Ringen nach Worten herauszulesen, die seine Ehrfurcht und Liebe zu diesem Gott versuchen auch zu beschreiben. Schon der Auftakt mit dem Wort König enthält viel mehr, als es unserem heutigen Erleben entspricht. Oder wie ist das? König? Was verstehen wir heute darunter? König ist doch jemand, der weitestgehend repräsentierende Aufgaben hat. Also jemand, der in einer Kutsche vorbeifährt und Winke-Winke macht. Jemand, der gelegentlich Reden verlesen darf, die andere geschrieben haben und bei Wohltätigkeitsveranstaltungen mit einem Keep Smiling erscheinen darf. Aber zur Zeit des Paulus hat ein König eine andere Bedeutung. Er war die Person, die mit allen Rechten ausgestattet war. Mit den Rechten auch über mein eigenes Hab und Gut zu befinden. Die Person, die sogar über mein Leben entscheiden konnte. Klar, war einem solchen König damit auch eine große Verantwortung zuteil geworden. Und ehrlicherweise ging das auch nicht immer gut. Manche dieser Könige waren Gewaltherrscher. Aber jemanden als König zu bezeichnen, bedeutete, sich ihm mit Haut und Haaren zu unterstellen. Das macht Paulus hier. Das macht er. Aus einer ganz tiefen Herzensüberzeugung, dass ihm nichts Besseres im Leben passieren kann, als diesen Gott zum König zu haben. Er ist ein liebender und den Menschen zugewandter König. Aber damit noch nicht genug. Selbst der Vergleich mit einem damaligen König reicht für Paulus nicht aus, um seine Dankbarkeit und die Folgen daraus zu beschreiben. Er fügt weitere Beschreibungen an, die über das Vermögen eines Königs ja wirklich hinausgehen. Der in alle Ewigkeit regiert, dem Unvergänglichen, dem Unsichtbaren, dem alleinigen Gott. Und Paulus sieht sich in diese Verbindung mit diesem Gott gestellt. Mit ihm darf er leben und das begeistert ihn. Es ist ein Vorrecht, das gänzlich zu erfassen sein Denken übersteigt. Und irgendwie habe ich den Eindruck, die Worte sprechen für sich. Ich bin fester Überzeugung, während ich jetzt diese Predigt halte oder während des ganzen Gottesdienstes, spricht dieser Heilige Geist. Auch jetzt. Er bringt sich in Christen zu Gehör und er tut damit genau das, was Jesus Christus selbst einmal als einen Teil der Aufgabe des Heiligen Geistes beschreibt, im Johannesevangelium Kapitel 16. Jesus Christus sagt dort, er, und gemeint ist dieser Geist Gottes, wird mich verherrlichen. Darum geht es Paulus in diesem Predigttext. Darum geht es mir bei der Auslegung, wenn ich versuche, diesen Bibeltext in das Heute zu übersetzen, darum geht es mir, um Raum zu öffnen für solch eine Anbetung Gottes, die sich nicht nur im Kopf, im Denken abspielt, sondern eine Anbetung Gottes, die in mein ganzes Leben hineinstrahlt. Wir haben im Anschluss an diese Predigt so etwas wie eine offene Zeit. Und in dieser offenen Zeit darfst du auf deine ganz eigene Art und Weise etwas tun. Eine Form der Anbetung Gottes zu finden. Während dieser Zeit werden wir Lieder miteinander singen. Lieder, die eine Haltung des Dankens und der Anbetung unterstützen möchten. Gerne kannst du während dieser Zeit auch eigene Worte für dich formulieren, mit denen du dein großes Danke und deine Hingebung an diesen einzigartigen Gott zum Ausdruck bringen möchtest. Das können auch Sie, liebe Hörer und Zuschauer, machen, dort, wo Sie gerade sind. Wir hier in Dillenburg haben darüber hinaus eine Möglichkeit vorbereitet, in der du hier, wenn du das möchtest, dein Danke und deine Hingebung an diesen einzigartigen Gott auch zum Ausdruck bringen kannst. Vom Kreuz ausgehend haben wir unten eine Stoffbahn ausgelegt. Wir können diese Stoffbahn in einen bunten Blumenteppich des Dankes verwandeln. Ein Teppich also, der geschmückt ist mit lauter Blumen und mit dem wir dem symbolisch Danke sagen wollen, der am Kreuz für uns gestorben ist. Der seine Liebe gezeigt hat, die mich überwältigt. Hier vorne stehen Kübel mit Blumen. Da kannst du Blumen herausnehmen, 1, 2, 3, wie du das möchtest, und sie hinlegen. Denn, wie heißt es im Bibeltext? Dem König, der in alle Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, gebühren Ehre und Ruhm für immer und ewig. Amen.